Zur Spiritualität hier bei Radio Horeb begrüßt Sie herzlich Stefanie Feil. Auch die Hörer von Radio Maria sind mit dabei. Ihnen allen ein gesegnetes, gutes, neues Jahr. Die Menschwerdung des Erlösers in ihrer Bedeutung für das geistliche Leben, das ist heute unser Thema mit Pater Professor Dr. Michael Schneider. Was wäre unsere Beziehung zu Gott ohne den menschgewordenen Gott Jesus Christus? Die Menschwerdung Christi, unseres Erlösers, ist die Grundlage für unser geistliches Leben. Ohne ihn, ohne die Gnade, ohne die Sakramente ist kein geistliches Leben möglich. In dieser Weihnachtszeit befassen wir uns einmal mit diesem Thema. Und zu Gast in der Sendung ist dazu jetzt Pater Professor Dr. Michael Schneider. Pater Schneider ist Jesuit und Spiritual am Priesterseminar in Eichstätt. Und er ist uns jetzt live zugeschaltet. Grüß Gott, Pater Schneider.
Ja, grüß Gott, Frau Fall.
Ja, dann freuen wir uns auf Ihren Vortrag. Die Menschwerdung des Erlösers in ihrer Bedeutung für das geistliche Leben.
Ja, vielen Dank für die einführenden Worte, verehrte Hörerinnen und Hörer. In einer dritten Sendung möchte ich noch einmal das Geheimnis von Weihnachten bedenken. Und wir wollen es diesmal tun unter dem Aspekt dessen, was wir morgen feiern, nämlich das Fest Dreikönig, Epiphanie oder Theophanie. Auch in diesem Jahr feiern wir das Geheimnis der 12 weihnachtlichen Tage. Und wir tun es morgen am Fest von Epiphanie mit dem Evangelium von der Anbetung der drei Könige. Dieses Evangelium wird in der Ostkirche schon an Weihnachten vorgetragen. Denn es kann nicht sein, dass wir nur die Botschaft nehmen, sondern wir werden es den drei Königen gleich tun. Wir werden das Kommen des Erlösers erwarten durch unsere Anbetung. Die Ostkirche begeht dann morgen das Fest von Theophanie, und zwar als das Hoffest von der Taufe des Herrn, das dann in der lateinischen Kirche am Sonntag begangen wird. Es wird als Fest der Erscheinung Gottes bezeichnet, Theophanie, da Gott sich in seiner dreieinen Gestalt offenbart, der Vater, der Stimme mit der Bezeugung des Sohnes, der Sohn im Gehorsam gegenüber dem göttlichen Heilsplan und der Heilige Geist in seiner Herabkunft auf den, der erwählt ist, uns in das neue Leben zu führen. Am Tag der Taufe des Herrn erscheint uns Gott erstmals öffentlich in seiner wahren, nämlich dreieinen Gestalt. So schauen wir auf den, der selber ohne Sünde ist, aber sich von Johannes taufen lässt, um uns, die wir Sünder sind, das Leben in Fülle zu eröffnen. Und er schenkt uns ja nicht etwas nur, oder er tut auch nicht nur etwas für uns, sondern er schenkt uns mehr als ein göttliches Wort. Er ist auch mehr als nur mitten unter uns. Nein, er kommt in sein Eigentum, wie es bei Johannes heißt, auf das wir ihn aufnehmen, um mit ihm auf ewig leben zu können. Auf sein Ebenbild hin sind wir ja geschaffen. Deshalb werden wir auf ihn hören, um sein Eigentum, ja sein Eigen zu sein. Der Vater selbst bleibt im Verborgenen, aber er zeigt uns sein Angesicht in seinem Sohn, der als Mensch unter uns lebt und aus göttlicher, ja unendlicher Liebe sich für uns hingibt, bis in den Tod am Kreuz. So ist Gott, ja, wir können sagen, das ist Gott. Ein unbegreifliches Geheimnis der Liebe, das nicht größer sein kann. Gottes Sohn birgt in sich die ganze Liebe seines Vaters und lässt uns dadurch an ihr teilhaben, als er sein Leben hingibt für seine Freunde. So ist es also im Sohn, dass uns sichtbar wird, wer überhaupt Gott ist. Und das, was Gott ist, es ist Liebe, Liebe zu uns Menschen, so wie wir sind. Und damit wir es ganz und in allem glauben, gibt er sich aus Liebe für uns hin. Ja, er stirbt sogar für uns, damit wir endlich an seine Liebe glauben. Aber alles vertragen die Menschen, nur nicht die Liebe. Und so schlagen sie sie ans Kreuz, statt auf das Geschenk seiner unermesslichen, bedingungslosen Liebe zu antworten. Und so war es immer schon. Gott schuf ein Paradies, das er seinem Geschöpf anvertraute, aber es ertrug dort seine Nähe nicht und wollte lieber selber sein wie Gott. Dieser schuf sich daraufhin ein Volk, das er sich unter den Völkern auserwählte, als sein besonderes Eigentum. Und er verbürgte sich ihm mit einem ewigen Bund. Aber das Volk wurde immer wieder untreu und ging seine eigenen Wege. Bis dass Gott dem Menschen schließlich seinen eigenen Sohn schenkte, auf dass dieser Zeugnis ablege für Gottes unendliche Liebe, die er nie aufzukünden vermag. Aber der Mensch ertrug sie nicht und wollte sie aus der Welt schaffen. Da nun schenkte Gott uns seine Kirche, die er mit all seinen Gnaden ausstattete, auf dass der Mensch heil werde, bis er wiederkommt in Herrlichkeit. Aber ob wir ihn aufnehmen, so dass er heute unser Leben mit sich zu erfüllen vermag? Gregor von Nazianz, ein griechischer Kirchenvater, schreibt hierzu am Fest der Geburt des Erlösers Folgendes. Ich trage seinen Text kurz vor. Er sagt, Christus wird geboren, verherrlicht ihn. Christus kommt vom Himmel, geht ihm entgegen. Christus erscheint auf Erden, erhebet euch. Singt dem Herrn alle Lande, um beides zusammenzufassen. Es freue sich der Himmel und frohlocke ob des Himmlischen, der nunmehr auch Erdenkind ist. Christus ist im Fleische, freut euch mit Zittern und Jubel, mit Zittern wegen der Sünde, mit Jubel wegen der Hoffnung. Das ist unser Fest, das feiern wir heute, das Kommen Gottes zu den Menschen, damit wir zu Gott kommen, oder besser gesagt, zu ihm zurückkehren, damit wir den alten Menschen ablegen und den neuen anziehen und, wie wir in Adam gestorben sind, nun so in Christus leben. Indem wir mit Christus geboren, gekreuzigt, begraben werden, und mit ihm auferstehen. Darum lasst uns also das Fest nicht auf weltliche Weise feiern, sondern göttlich, nicht irdisch, sondern überirdisch, nicht was unser ist, vielmehr dessen, der der Herr ist, nicht was zur Erschaffung, sondern was zur Neuschaffung gehört. Wir, die das Wort anbeten und uns freuen sollen, wollen uns freuen heute im Wort. Im göttlichen Gesetz, in Erzählungen, die zum heutigen Fest in Beziehung stehen, damit unsere Freude dem Fest angemessen sei und nicht dem fremd sei, der uns berufen hat. So Gregor von Nazianz. Wir sagten schon in einer letzten Sendung, in seinem ewigen Ratschluss hat Gott schon vor Grundlegung der Welt alle Menschen dazu vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu werden, so Römer 8, 28 bis 29. Denn nach dem Bild seines Sohnes sind wir geschaffen. Und sogar ohne Sündenfall hätte der Mensch des Sohnes bedurft, da er erst mit dem Kommen des eingeborenen Menschensohnes zu seiner Vollgestalt gelangen kann. Denn solange die menschliche Natur nicht das Leben in Fülle, in der unendlichen Liebe des Logos, des Sohnes empfangen hatte, war sie eigentlich noch nicht ganz und heil. Erst durch Christus, den eingeborenen, gekreuzigten und auferstandenen Gottessohn, wurden wir ein wahrer Mensch. Denn fortan leben nicht mehr wir, Christus lebt in uns. Die christliche Existenz ist also Leben in Christus, und das ist die wahrhaft menschliche Existenz. Meist verstehen wir das Leben Jesu eher so, dass er etwas Bedeutendes für uns tun oder sagen wollte. Nein, das Entscheidende ist, Gott wurde Mensch, um unser Leben zu teilen. Und damit hat sich unser Leben gewandelt. Denn wir leben nicht mehr nur ein menschliches, irdisches Leben, sondern wir leben ein Leben mit Christus, sein Leben leben wir. Und so ist die Menschwerdung wirklich ein unendlich kostbares und letztlich so kostbar, dass wir sagen, Gott wollte es immer schon, unser Leben teilen. Denn er schuf den Menschen so groß, dass er in ihm einhergehen kann, wie Gregor von Nyssa sagt. Und wenn er den Menschen so groß geschaffen hat, wollte er immer schon in diesem Leben einhergehen. Nach Origenes konnte der inkarnierte Menschensohn sich aber nicht als wahrer Gott schon kundtun, denn dann hätte man sein Menschsein außer Acht gelassen. Und hätte er alles als wahrer Mensch nur getan, würden die Menschen nicht an seine Gottheit glauben. Alles Menschliche, das Jesus vollbrachte, zielt darauf hin, seine Menschheit kundzutun und ebenso seine Gottheit zu offenbaren, so Origenes. Und dies alles geschah zu unserem Heil. Haben wir doch wie er menschlich ein göttliches, sein göttliches Leben zu führen. Alles Menschliche, alles in unserer Geschichte bewahrt seine volle Geltung, seine Eigenheit, aber zugleich wird es zu transparent für eine andere Dimension, nämlich die Dimension Christi selbst. Wir entschuldigen uns gerne, weil wir sagen, auch wir sind Sünder und schwache Menschen. Nein, allemal, wir sind Sünder und Schwache, aber dennoch, wir sind auch göttlich von Gott zu unendlicher Größe berufen und zunächst geschaffen. Ja, wir dürfen wirklich ein Leben in der Unmittelbarkeit zu Gott, unser menschliches Leben aus Gnade gestalten. Dafür haben wir die Sakramente. Die Sakramente schenken uns dieses göttliche Leben. Und so sagt ja auch Augustinus selbst, empfangt, was ihr seid, und seid aber auch, was ihr empfangt, Leib Christi. Alles in uns ist aus Gott und für Gott. Und es gibt nichts in uns, das nicht Gott allein gehört, außer der Sünde. So erneuert das Kommen des Menschensohnes unser Leben von Grund auf. Es versetzt uns in die Lage, aus Gnade ein geistliches, ja ein göttliches Leben zu führen. Und das Geschenk dieses neuen Lebens in Gott beschreibt nun Gregor von Nazianz mit folgenden Worten. Ich möchte sie wieder vortragen. Er sagt, und der reich macht, wird arm. Er nimmt die Armut meines Fleisches an, damit ich dem Reichtum seiner Gottheit empfange. Der die Fülle besitzt, entäußert sich seiner Herrlichkeit eine Zeit lang, damit ich teilnehme an seiner Fülle. Welch ein Reichtum der Güte, welch ein Geheimnis, das mich angeht. Ich empfing das Ebenbild und bewahrte es nicht, eben durch den Sündenfall. Und er nimmt mein Fleisch an, damit er das Ebenbild rette und das Fleisch, unser Fleisch, unsterblich mache. Er geht eine zweite Gemeinschaft ein, eine wunderbarere als die frühere. Wie er früher das Bessere gespendet hatte, so nimmt er jetzt teil am Schlimmeren. Das ist noch göttlicher als das frühere. Das ist noch erhabener in den Augen der Verständigen. Der eingeborene und auferstandene Menschensohn offenbart sich also als jener, auf den hin die Schöpfung und die Menschheit geschaffen sind. Er ist der wahre Mensch, ist er doch die Erfüllung allen Menschseins in Gott. Im Leben des eingeborenen Sohnes wird aber auch deutlich, was es heißt, irdisch das eigene Leben mit Gott zu gestalten. Und so ist das Evangelium nicht nur die Verwirklichung einer Idee, sondern die Botschaft von dem, was leibhaft geschehen ist. Und das göttliche Kind auf dem Schoß seiner menschlichen Mutter ist das entscheidende Symbol für die Freudenbotschaft, dass Gott wirklich in die Sphäre unseres leiblichen Lebens eingegangen und dort gegenwärtig ist. So Stählin, der evangelische Theologe, wie er es ins Wort brachte. Ja, auch die Wunder Jesu dürfen als eindringliches Zeugnis dafür gelten, dass Gott nicht nur an den Seelen, sondern auch an den Leibern des Menschen sich verherrlichen will und dass die Erlösung den ganzen Menschen aus der Macht des Todes befreien und in das Reich des Lebens stellen will. So ist das geistliche Leben auch immer eine Herausforderung für unser leibliches Leben. Früher noch deutlicher zum Ausgebracht durch Fasten oder durch die verschiedenen Gästen auch in der Liturgie. Immer wieder war der Mensch bereit, sein Leib zu bereiten, um Gottes fähig zu werden. Oder Sie kennen es durch die Wallfahrt. Wir gehen einen langen Weg, um endlich an der Gnadenstätte das zu empfangen, was wir doch zu sehen und zu sehnen haben. So ist also das geistliche Leben geistlich und leiblich zugleich. So habe ich immer wieder auch den Leib zu bereiten, um Gottes empfänglich zu werden. Augustinus sagt nun über das tiefste Geheimnis unseres Lebens: Es gibt kein größeres Geheimnis als Christus selbst. Denn dass Gott überhaupt Mensch werden wollte, das ist das größte Geheimnis. Gott wollte nicht nur irgendetwas uns mitteilen, wie eine Sachwahrheit, sondern er wollte sich mitteilen. Und deshalb wurde er Mensch, um uns als Mensch zu zeigen, wie er selber ist. Wer mich sieht, sieht den Vater, sagt Christus. Und Kolosser 1,27 bringt es dann gleichsam zur Mahnung, wie in einem Wort unseres geistlichen Lebens, wie ein Leitwort. Denn in Kolosser 1,27 heißt es: Das Mysterium, das ist Christus in euch. Er ist die Offenbarung der Liebe Gottes. Deshalb sind wir selbst aufgefordert, diese Liebe in unserem Leben sichtbar zu machen. Wir sollen also die anderen nicht nur lieben, sondern in unserer Liebe Gott sichtbar machen. Denn überall, wo wir lieben, zeigen wir Gott. Hierin liegt die Größe unserer Erwählung. Ihn dürfen wir in unserem Leben darstellen als den Urheber und Vollender unseres Glaubens, indem uns die ganze Offenbarung Gottes geschenkt ist, wie der Hebräerbrief im 12. Kapitel beschreibt. Im irdischen Menschensohn wird der vollendete Mensch, ja das Urbild des Menschen, offenbar. So erkennen wir Gottes Sohn in seiner Menschlichkeit, da er ward in allem uns gleich außer der Sünde. Doch gerade als Mensch kommt er uns auch nahe in seiner Göttlichkeit. Dies wird wieder offenkundig in und mit der Auferstehung. Sie bedeutet ja keine Distanzierung gegenüber dem irdischen, historischen Jesus. Vielmehr lässt erst der auferstandene und erhöhte Herr die Jünger sein gelebtes, sein irdisches Leben tiefer verstehen, so in Apostelgeschichte 1,21. Wie bei den Jüngern von Emmaus wird sich auch uns im Licht der Auferstehung das Leben des Herrn erst erschließen, sodass wir erfahren, der Herr hat uns nicht verlassen, sondern er lebt auf neue Weise als der Erhöhte mitten unter uns. So wie er es uns verheißen hat, da er sagte: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Oder: Was ihr dem Geringsten eurer Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Wir sind also immer unmittelbar in der Gegenwart Gottes, in allem, was wir tun, in allem, was unser Leben ist. Das neue Leben in der erlösten Schöpfung erwächst aus dem Bleiben in der Freundschaft Jesu. In ihr geht es um mehr als bloß um einen Stufenweg oder um eine Stufenleiter eines geistlichen Weges oder geistlichen Fortschritts oder gar um mystische Aufstiege. Alles, was Glaubende in ihrem Leben mit Jesus erreichen und erzielen können, wird nicht sicherer und glaubwürdiger sein als dieses Bleiben, das Bleiben in der Freundschaft Jesu. Immer wieder sagen auch Leute im geistlichen Leben: Ich erfahre nichts von Gott, oder Gott ist mir ferne, oder mein geistiges Leben ist trocken geworden. wo man dann zurückfragen konnte, aber sie wollen doch bleiben, bleiben in der Freundschaft des Herrn. Und das ist alles, mehr als jede andere Erfahrung. Denn wer in ihm bleibt, hat das ewige Leben. So sind für Paulus nicht die Entrückungen bis in den dritten Himmel, die ohnehin unaussprechlich bleiben, die göttliche Beglaubigung seines Glaubenszeugnisses. Entscheidend ist nur die überragend große Macht, die nicht von ihm selbst kommt, sondern von Gott stammt. Und so sagt dann Paulus, 2 Korinther 12, deshalb bejahe ich meine Ohnmacht. Alle Misshandlungen und Nöte, Verfolgung und Ängste, die ich für Christus ertrage. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und Gleiches können auch wir sagen, nämlich das Entscheidende ist uns geschenkt. In dem Entscheidenden leben wir schon und wir dürfen in ihm bleiben. Das neue Leben, das der Auferstandene den Seinen eröffnet, sobald sie in ihm bleiben, wird ihnen eine unüberwindliche Freiheit schenken und die radikalsten Hoffnungen des Herzens lebendig machen. Erfahren wir doch in der Begegnung mit dem Auferstandenen, stark wie der Tod ist die Liebe. So im Hohen Lied 8,6. Die Freundschaft mit dem Auferstandenen vollzieht sich, so haben wir gesagt, seit Pfingsten im Heiligen Geist. Und zwar ist er nun nicht mehr vor seinen Jüngern gegenwärtig, sondern in ihnen. Alles im Leben der Glaubenden verdankt sich dem Wirken des Heiligen Geistes, des Heiligers und Lebendigmachers der Kirche, der ihrem Tun bleiben zugesagt ist. Deshalb gibt es ja nichts Wichtigeres am Tag, sei es vor unserem Beten, sei es vor allem unser Tun, dass wir zunächst beten zum Heiligen Geist. Er führt uns in die Unmittelbarkeit zum Herrn. Und alles, was wir in der Kirche tun, ist eine einzige Epiklese, eine Herabrufung des Heiligen Geistes, damit der Auferstandene in ihr sei und im Leben der Glaubenden gegenwärtig ist. Und was wünschten wir uns momentan mehr als genau diese Herabkunft des Heiligen Geistes auf unsere Kirche, auf das Denken, Reden, Sprechen und Tun der Kirche? Das Wirken des Heiligen Geistes bedeutet die universale Wandlung der ganzen Schöpfung in den Leib des Herrn. Er verbindet uns mit ihm auf innigste Weise, bis dass der Herr eines Tages dann alles in allem sein wird. Denn Gott hat seine Schöpfung nicht nur am Anfang der Zeiten entworfen, er will seinem Schöpfungswerk auch einwohnen. Durch das Erlösungswerk des eingeborenen Menschensohnes aus allem sündhaften Umgang mit der Schöpfung befreit, vermag der Mensch nun in der Freundschaft mit dem Herrn wieder den ureigenen Schöpfungsgedanken Gottes sich zu öffnen und sie in seinem Leben zu verwirklichen, indem wir bereit sind, in ihm zu bleiben und unser Leben in ihm zu gestalten. So sind wir aus allen Banden der Sünde und des Todes befreit. Uns trennt nichts mehr vor Gott. Wir dürfen wirklich in ihm sein und wir dürfen es wissen, dass wir in ihm sind. So stieg der Sohn zum Vater auf, um als der auferstandene Herr zu uns zurückzukehren und in der Kraft des Heiligen Geistes für immer in uns zu wohnen. Sie erfahren es in jeder Eucharistie, in jedem Sakrament. Und so heißt es in Johannes 14, 23, wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Fortan sucht der auferstandene Herr sein Innerstes in uns kundzutun und schenkt uns einen neuen Namen, seinen Namen, in dem wir unendlich kostbar sind in seinen Augen. So kostbar, dass er sich seinen Himmel nicht vorstellen kann, ohne einen jeden von uns. Sind wir doch, wie es in Apostelgeschichte 17 heißt, von seinem Geschlecht. So können wir sagen, ist uns wirklich etwas unendlich Kostbares anvertraut. Wir dürfen im Herrn leben. Ja, wir wissen, Gott hat keine andere Heimat als unser Leben. Er will in uns wohnen, in uns bleiben. Sind wir doch in Christus getauft, Galater 3,2, und in Christus umgewandelt, Römer 6,4, um fortan lebendig mit Christus zu sein, Römer 6,8. Seither bekennen wir, Leben ist mir Christus, Philipper 1,21. Geschaffen nach dem Bild dessen, der selber das Bild des unsichtbaren Gottes ist, Kolosser 1,15, werden wir wandeln, wie er gewandelt ist, 1 Johannes 2,6, um Nachbildner Gottes zu sein, als seine geliebten Kinder, Epheser 5,1. Und so könnten wir viele andere Schriftstellen zusammentragen. Die Heilige Schrift wird nicht müde, uns dies zu beschreiben. Christus ist uns näher, als wir uns selbst nahe sind. Und das Bild, das der Sohn in uns einprägt, ist das ihm eigene Bild. Wir dürfen es nachbilden in einem Leben der Nachfolge. Durch ihn, die Liebe Gottes, die da ist in Jesus Christus, unserem Herrn, Römer 8,39, sind wir festgemacht und gesalbt in seiner Salbung, besiegelt mit dem Siegel der Majestät, innen in unserem Herzen, golden im Angeld des Heiligen Geistes. 2 Korinther 1, 21 bis 22. Wir sind in unserem Herzen golden durch das Angeld des Heiligen Geistes. So erfahren wir in unserem tiefsten Wesen uns von Gott erkannt, denn er kennt unseren Namen und ruft uns mit ihm an. Und so wird es auf ewig bleiben, wie es im ersten Johannesbrief heißt, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, aber noch ist nicht offenbar, was wir einst sein werden. Wir wissen, wenn er sich offenbart, werden wir ihm ähnlich sein, denn wir werden ihn schauen, wie er ist. Allein ein solcher Satz wäre wirklich schon ein Exerzitienprogramm, sich in das hinein zu verwandeln und tiefer zu bedenken, was es heißt, für welche Größe und für welche Zukunft ich bestimmt werde, nämlich, dass eines Tages offenbar wird, was auch das tiefste Geheimnis meines Lebens ist. Das ist die Teilhabe am Geheimnis Gottes. Nach dem griechischen Kirchenvater Basilius ist der Begriff des Christentums, also die Zusammenfassung des ganzen Christentums, das Leben in Christus, und zwar gemäß dem Maß der Menschwerdung, wie er sagt. Das Kommen des Sohnes eröffnet uns ein Leben in der Vereinigung mit ihm. So hat sich jeder Christ auch dessen würdig zu erweisen, dass er mit der Taufe Anteil am Leben Christi erhalten hat. Hierzu bedarf es nun eines geistlichen Lebensstiles, der uns hilft, den alten Adam in uns sterben zu lassen, um als neuer Adam den Weg der Entäußerung zu gehen. Dazu erhalten wir durch unsere Teilnahme an der Liturgie jene Kraft, die uns tiefer wissen und erfahren lässt, dass wir mit unserem Leben schon jetzt in das Leben des Dreieinen Gottes aufgenommen sind. Dies wird uns dann zum Ansporn, Christus immer mehr nachzueifern, um im Leben mit Gott zu reifen und zu wachsen. Leben im Glauben oder was wir sagen, das geistliche Leben, bedeutet also ein Ringen um unsere Gottfähigkeit. Sind wir doch als Freunde Gottes in das innerste Geheimnis Gottes eingeweiht. Alles, was und wer Gott ist, hat Christus uns gesagt. Und er hat es uns offengelegt. Ja, noch mehr. Er hat es uns durch sein Leben bewiesen, bis zum Tod am Kreuz. Im Empfang der Sakramente weist die Kirche einen Weg, um unser Leben immer mehr in die Gemeinschaft mit Gott zu stellen. So werden wir die Sakramente würdig empfangen wollen, um sie nicht zu übergehen. Es ist das Kostbarste, was wir im Leben haben, und deswegen sollen wir uns Zeit dafür lassen und die Sakramente immer neu, auch nach einer Eucharistiefeier, in uns nachwirken lassen. Denn was wir als Glaubende in den Sakramenten und der Liturgie empfangen, ist immer mehr als was wir je selber denken, schaffen und verwirklichen könnten. In ihnen vereinigt sich der Herr mit uns auf tiefste Weise, indem wir mit ihm sterben und auferstehen, das ist die Taufe, und durch das Wirken des Heiligen Geistes in der Firmung mit ihm ein Leib werden, das ist die Eucharistie, sodass wir in Gott eine neue Schöpfung sind, Buße und Beichte, kostbar in seinen Augen auf ewig, das ist die Krankensalbung. Dies alles lässt uns das Geschenk der Erlösung neu bedenken. Der Kreuzestod bedeutet mehr als nur einen Lohn, den der Sohn dem Vater für die Sünde und Schuld der Menschen erstattet. Erfüllt sich doch erst mit der Auferstehung das göttliche Heilswerk, durch das dem Menschen eine bleibende Gegenwärtigkeit des Erhöhten eröffnet ist. Allemal, er ist für unsere Sünden gestorben. Aber mindestens ist so wichtig, er ist auferstanden, um in uns zu bleiben. Das ist das Ziel Gottes, nämlich seine Wohnstatt, seine Zelte unter uns aufzuschlagen. Deshalb wurde er Mensch, so Johannes 1. An dieser neuen Wirklichkeit haben wir als Getaufte vollen Anteil, und zwar durch das Geschenk der Taufe und durch die Feier der Eucharistie. So können wir von einer Universalisierung der Gestalt Jesu sprechen, nämlich er universalisiert sich in unser aller Leben. Und so führen wir ein geistliches Leben als Leben in Christus, auf das sich das Mysterium des Menschensohnes wie in einem schöpferischen Prozess mit immer neuen Aspekten im Leben von uns Glaubenden zu entfalten sucht und darin einmalig und einzigartig ist. Die Eltern kennen dies sehr deutlich. Wenn sie Kinder haben, werden sie in ihren Kindern immer wieder einen Aspekt von ihrem eigenen Leben entdecken. Es gibt nie Kinder im Double. Jedes Kind ist einmalig, ja jedes Kind, das ich gezeugt habe, ist so einmalig, dass es keinem anderen gleicht. Und so multipliziert sich gleichsam, universalisiert sich mein eigenes Leben in anderes Leben, aber unter einem je eigenen Aspekt. Und dies gilt es recht von Gott. Er hat uns alle geschaffen, aber in jedem Menschen ist er auf einmalige Weise absolut ewig. Dies drückt das Buch der Apokalypse in 2,17 aus. Denn im Buch der Apokalypse heißt es, dass jeder am Ende seines Lebens einen Stein mit einem neuen Namen erhält, der nur er selbst und Gott kennen wird. Da wir nämlich bei der Taufe einen neuen Namen empfangen haben, steht dieser für ein neues Sein. Man muss, wenigstens als Zwischenbemerkung gesagt, wir bekommen in der Taufe einen neuen Namen, damit der Teufel unseren Namen nicht mehr kennt, sondern dass wir so vor dem Teufel behütet sind. Denn er kennt unseren Namen nicht, er meint, wir wären gestorben. Und dieser jüdische Gedanke steht auch hinter der christlichen Namengebung. Unser alter Name ist gestorben und der Teufel kennt ihn nicht mehr. Und wir leben nicht mehr für den Teufel, sondern wir leben mit einem neuen Namen und den kennt nur Christus und ihm gehören wir. Mit diesem neuen Namen für alle Zeiten einzig und allein. Und deshalb verlangt er auch nach unserer Liebesantwort, damit er mit diesem neuen Namen nicht allein ist, sondern wirklich in Gemeinschaft mit uns sein kann. Und wie Gott zu einer Heiligen einmal sprach, ich glaube es war Teresa von Avila, er sagte, er hätte den ganzen Himmel und die ganze Erde allein für sie geschaffen, um von ihr die Antwort der Liebe zu empfangen. Und es ist ein wahres Wort. Gott hat es nicht für die Menschheit nur getan, sondern auch für mich. Und er hätte den ganzen Reichtum von Himmel und Erde aufgebracht, um für mich da zu sein. Deswegen meine ich ja immer, dass Minderwertigkeitsgefühle die größte Sünde eines Christen sind, weil dann hat er eigentlich den Glauben nicht verstanden und hat nicht verstanden, wie groß Gott über ihn denkt und zu welcher Größe jedes Leben von uns geschaffen und gestaltet ist. Und so hat Gott auch jeden von uns absolut einzigartig geschaffen. Jeder von uns ist mehr als nur eine Kreatur unter vielen anderen. Vielmehr ist jeder von uns absolut und einzigartig kostbar in Gottes Augen. Er ist ja eben nicht ein absoluter, sich selbst genügender Gott. Schon ehe die Welt von ihm erschaffen wurde, war das Bild des Menschen eingraviert im Sohne Gottes, welcher von Ewigkeit her aus dem Vater hervorgegangen ist. Und so ist alles in uns Menschen, jedem von uns, christushaft. Und es offenbart uns unser wahres Sein. So ist das Kommen des Gottessohnes wirklich die Krönung des Menschen, die mit der Ankunft des Menschensohnes einsetzt. So ist es also, dass wir wirklich groß für Gott geschaffen sind. Und Gott will, dass nicht nur Gott ist, sondern auch der Mensch, aber eben ein irdisch verfasster Mensch. Um also Gottes würdig zu werden, müssen wir unser Menschsein annehmen und mit diesem Menschsein uns Gott nähern. Und so ist geistliches Leben also nicht nur eine Frage von geistlichen Übungen, sondern geistliches Leben ist, dass wir versuchen, unser ganzes alltägliches Dasein von Gott her zu gestalten, ja, gotthaft werden zu lassen. Und so ist geistliches Leben eigentlich ein Programm 24 Stunden durch den Tag. Und wir tun es, weil wir selbst ein Zuwachs in Gott sind, ein Zuwachs im göttlichen Leben. So bedeutet also jeder Mensch für Gott unendlich viel. Und dies alles, was er getan hat in Schöpfung und Erlösung, hat er für jeden von uns getan. Und so geht Ignatius dann in den Exerzitien hin und sagt, ich soll gut bedenken, was Gott für mich getan hat, was er für mich tun wird, aber auch, was ich dann für ihn tun werde, weil er es für mich getan hat. So ist also Bethlehem nicht nur ein vergangenes Ereignis, sondern wir dürfen neu das Staunen lernen und an der Taufe des Herrn noch ein wenig mehr. Denn der Taufe des Herrn heißt es ja, er wird nicht nur Mensch, sondern er reiht sich in die Reihe der Menschen ein. Er empfängt die Taufe der Sünder, obwohl er selber ohne Sünde ist. So können wir sagen, Gott will nichts von uns trennen. Und er, der doch der ganz andere ist, geht hinab in die Niederungen, sogar in die Niederungen der Sünde, obwohl er selber ohne Sünde ist. Sehr schön bringt dies die fünfte Hymne auf den Geburtstag des Herrn an die Christen zum Ausdruck, nämlich von Ephrem dem Syrer. Ich möchte es kurz einmal vortragen, diesen Hymnus auf das Geburtsfest des Herrn. Er schreibt, weil der Gütige sah, dass arm und niedrig das Menschengeschlecht sei, schuf er die Feste als Schatzhäuser und öffnete sie für die Trägen, damit das Fest antreibe, den Trägen aufzustehen und sich zu bereichern. Siehe, sein Fest hat wie ein Schatzhaus der Erstgeborene uns aufgetan. Dieser eine Tag, der volle im Jahr, nur er öffnet dieses Schatzhaus. Kommt, regen wir uns, bereichern wir uns daraus, bevor man es schließt. Sehr schön beschreibt hier Ephrem, Weihnachten ist ein Schatzhaus. Und wo wir träge geworden sind, sollen wir hingehen, um uns aus diesem Schatzhaus wieder neu zu bereichern, weil wir wissen, wir lernen zu sehen, wie groß Gott unser Leben gedacht und für uns geschaffen hat. So beschreibt nun Ephrem in der Folge, was wir zu tun haben. Er bringt es in wenige Worte. Er sagt, an diesem Fest begrenze jeder die Tür seines Herzens. Es möge nach seiner Tür sich sehnen der Heilige Geist. Er möge eintreten und wohnen und darin Heiligkeit spenden. Denn siehe, er geht umher an allen Türen, schauend, wo er wohnen könne. Eine sehr schöne und innige Umschreibung dessen, was an Weihnachten und an Theophanie geschieht. Wir sollen die Tür unseres Herzens begrenzen, denn wir wissen, nach dieser Tür sehnt sich nur einer, der Heilige Geist. Denn er möchte Christus in uns wohnen lassen, und so schaut er, ob wir die Türe ihm öffnen. Verehrte Hörerinnen und Hörer, die Feste sind wie Schatzhäuser. Wir sollen an ihnen nicht vorübergehen, sondern wir dürfen wissen, Gott öffnet auch an diesem Festtag neu wieder seine Pforten der Gnade. Und er sucht wieder neu, um in uns gegenwärtig zu sein. Verehrte Hörer, zum Schluss möchte ich mit Ihnen fragen, was bleibt, was gilt es hier für unser geistliches Leben zu lernen? Und ich möchte es mit zwei Worten tun. Das eine ist von Nikolai Berdjajew, der einmal sagte, der heilige Seraphim, das ist also der beliebteste russische Heilige aus dem 19. Jahrhundert, der heilige Seraphim von Sarow schuf nichts außer sich selbst und verwandelte dadurch die Welt. Ein kleines Summarium unseres geistlichen Lebens. Wir brauchen nicht viel zu tun, aber uns selbst haben wir neu zu schaffen, in Gott. Und wenn wir dies tun, werden wir die ganze Welt um uns verwandeln. Und so wäre es gerade wichtig, noch einmal neu sich aufzumachen, im geistlichen Leben nicht nachzulassen, sondern wirklich zu glauben, wo ich anfange, das zu verwirklichen vom Evangelium, was ich verstanden habe, und wäre es noch so wenig, dann wird dies die Welt verwandeln. Wie dies nun zu geschehen hat, das möchte ich Ihnen zum Schluss einfach in einem kleinen Wort der Teresa von Avila vortragen. Ich werde zweimal den Text vortragen und kurz dazwischen ihn kommentieren. O Seele, suche dich in mir, spricht Gott, und Seele, suche mich in dir. Die Liebe hat in meinem Wesen dich abgebildet, treu und klar. Kein Maler lässt so wunderbar, o Seele, deine Züge lesen. Hat doch die Liebe dich erkoren als meines Herzens schönste Zier. Bist du verirrt, bist du verloren, o Seele, suche dich in mir. In meines Herzens Tiefe trage ich dein Porträt, so echt gemalt. Siehst du, sähst du, wie es vor Leben strahlt, verstummte jede bange Frage. Und wenn dein Sehnen mich nicht findet, dann such nicht dort, such nicht hier. Gedenk, was dich im Tiefsten bindet, und Seele, suche mich in dir. Du bist mein Haus und meine Bleibe, bist meine Heimat für und für. Ich klopfe stets an deine Tür, dass dich kein Trachten von mir treibe. Und meinst du, ich sei fern von hier, dann ruf mich, und du wirst mich erfassen, dass ich dich keinen Schritt verlassen, und Seele, suche mich in dir. Diesen Text, den könnte man jeden Tag einmal neu lesen. Es ist sozusagen wie ein Schlüssel zum Gebet. Es ist ein Schlüssel zu dem, was wir im Gebet suchen und was wir im geistlichen Leben anstreben. Ich darf kurz es kommentieren. Es ist also ein Text, den Gott zur Seele spricht. Und die Seele ist ja das, was Gott gehört, in mir selber. Das ist das, was der Schatz meines eigenen Daseins ist. Und so spricht nun Gott zur Seele: O Seele, suche dich in mir. Wir sollen nicht nach uns selber fragen, wir sollen uns auch nicht selber in Frage stellen, sondern alles, was wir sind, dürfen wir in Gott suchen. Er ist der Einzige, der authentisch über mich nachdenkt. Oder wie Franziskus einmal gesagt hat: Ich bin so viel wert, wie ich vor Gott wert bin, nicht mehr und nicht weniger. Und so heißt es gerade in diesem ersten Vers: O Seele, suche dich in mir, dass ich also nicht aus mir herausschiele, sondern schaue auf das, der wirklich nur gut über mich denkt. Im zweiten Vers heißt: Und Seele, suche mich in dir. Sind also zwei Bewegungen, nämlich ich suche mich in Gott, aber ich darf auch Gott in mir selber suchen. Da will er wohnen. Und dann wird gesagt, wie Gott eigentlich über mich nachdenkt. Er sagt: Die Liebe hat in meinem Wesen, die Liebe, das ist Gottes Wesen, die Liebe hat in meinem Wesen dich abgebildet, treu und klar. Meist denken wir, wir wären eine Verlegenheitslösung des Herrgotts. Wir müssten ganz anders sein. Nein, wir dürfen sagen, Gott hat wirklich sich dabei das Schönste gedacht, als er mich schuf, trotz meiner Schwächen, trotz aller meiner Ecken und Kanten. Also er hat mich abgebildet, treu und klar. Und damit wir es wirklich glauben, fügt er gleich hinzu: Kein Maler lässt so wunderbar, o Seele, deine Züge lesen. Sehr schön. Kein Mensch wird erkennen, wer ich bin, nur Gott. Und er lässt am besten meine tiefsten Züge erkennen, ja, er kann sie lesen. Denn keiner kennt mich so gut, wie Gott mich kennt. Und in einem dritten Schritt noch einmal sich überbietend: Hat doch die Liebe dich erkoren, wir sind von Gott erkoren, als meines Herzens schönste Zier. Wir sind Gottes Herzens schönste Zier. Und jetzt sozusagen die realistische Frage: Bist du verirrt, bist du verloren, o Seele, suche dich in mir. Immer wieder verirren wir uns, wir verlieren uns, ja, wir veräußern uns. Und dann kommt es nur auf das eine an, dass wir zu Gott zurückkehren und uns in ihm suchen. Dort dürfen wir vor Anker sein. Dann geht es weiter. In meines Herzens Tiefe trage ich dein Porträt, so echt gemalt. Also mein Bild, das Bild meines Herzens, ist eingetragen in Gottes eigenes Herz. Sähst du, wie es vor Leben strahlt, verstummte jede bange Frage. Denn ich darf ja wissen, göttliches Leben ist in mir. Und wenn ich dies wirklich wahrnehmen würde, wie viel göttliches Leben in mir ist, dann würde all das verstummen, wo ich vielleicht zögernd oder bange frage: Wer bin ich überhaupt? Und dann in der nächsten Strophe: Und wenn dein Sehnen mich nicht findet, dann suche nicht dort und suche nicht hier. Zuweilen scheint uns ja Gott weit weg zu sein. Und wir fragen uns, wo ist er? Und dann sollen wir nicht dort und hinlaufen oder den großen Meister oder das geistliche Buch wieder uns zulegen, sondern gedenk, was dich im Tiefsten bindet. Und das ist eigentlich, was mich bindet, das ist nur Gott selbst. Und Seele, suche mich in dir. Und dann all das, was wir auch in der Sendung betrachtet haben: Du bist mein Haus und meine Bleibe. Du bist meine Heimat für und für, auf ewig. Ich klopfe stets an deine Tür, Denken Sie an das Wort von Ephrem. Dass dich kein Trachten von mir treibe. Und meinst du, ich sei fern von hier, dann ruf mich. Du wirst erfassen, dass ich dich keinen Schritt verlassen. Verehrte Hörer und Hörerinnen, wir sind nun an das Ende unserer Sendung gelangt. Ich wollte Ihnen noch einmal einige Aspekte der weihnachtlichen Tage erschließen. Und so haben wir schon drei Sendungen hintereinander immer wieder nur dieses eine Fest von Weihnachten betrachtet. Und vielleicht dürfen Sie erahnen, was Großes mit solchen Festen geschehen ist. Und wir werden noch in einer weiteren Sendung noch einmal neu in der Rückschau auf dieses Fest nachdenken. So sind also die Feste wirklich eine Schatzkammer. Und sie sind die Kurzformel unseres geistlichen Lebens. Und so wäre es gerade gut, wenn wir immer wieder neu die Feste unserer Kirche erschließen, wie wir sie in der Liturgie feiern, weil dort haben wir das Kompendium unseres geistlichen Lebens. Dort lernen wir zu verstehen, wie Gott über uns denkt. Und so möchte ich, verehrte Hörerinnen und Hörer, diese Sendung noch einmal beschließen mit diesem Text der Teresa von Avila in einer Übersetzung von Erika Lorenz. Es ist ein Text, der also die Überschrift trägt, Gott spricht. Und nehmen Sie es wirklich als ein Wort Gottes zu Ihnen, auch jetzt, morgen, an diesem großen Festtag, dass er es so zu Ihnen sagt und dass er Sie auch persönlich so anspricht. Es heißt also, so die Erfahrung der Teresa von Avila. O Seele, suche dich in mir. Und Seele, suche mich in dir. Die Seele hat in meinem Wesen dich abgebildet, treu und klar. Kein Maler lässt so wunderbar, o Seele, deine Züge lesen. Hat doch die Liebe dich erkoren, als meines Herzens schönste Zier. Bist du verirrt, bist du verloren, o Seele, suche dich in mir. In meines Herzens Tiefe trage ich dein Porträt, so echt gemalt. Sähst du, wie es vor Leben strahlt, verstummte jede bange Frage. Und wenn dein Sehnen mich nicht findet, dann such nicht dort und such nicht hier. Gedenk, was dich im Tiefsten bindet, und Seele, such mich in dir. Du bist mein Haus und meine Bleibe, bist meine Heimat für und für. Ich klopfe stets an deine Tür, dass dich kein Trachten von mir treibe. Und meinst du, ich sei fern von hier? Dann ruf mich und du wirst erfassen, dass ich dich keinen Schritt verlassen. Und Seele, suche mich in dir.
Ja, ganz herzlichen Dank, Pater Schneider, für diese Gedanken.
Ja, gerne.
Für den Vortrag, die Menschwerdung des Erlösers in ihrer Bedeutung für unser geistliches Leben. Ja, da kann man nur noch staunen. Und diese Gedanken, die müssen Sie, liebe Hörer, die müssen wir noch einmal nachkosten. Und das geht ganz einfach auf unserer Homepage horeb.org. In der Mediathek, dort finden Sie in Kürze diese Sendung oder natürlich auch auf der Horeb-App fürs Handy. Ganz klassisch können Sie auch eine CD bestellen, einen CD-Mitschnitt von dieser Sendung bestellen unter folgender Telefonnummer 08328 921 120. Noch einmal ganz herzliches Dankeschön, Pater Schneider. Ihnen auch eine gesegnete Zeit.
Ja, gerne. Danke Ihnen auch.
Dankeschön. Ja, alles Gute wünscht Ihnen Ihre Stefanie Feil.